Hallo und willkommen zur letzten Xbox Mojo Episode des Jahres. Ich hoffe sehr, dass ihr ein schönes und erholsames Weihnachtsfest hattet. Bei mir war es definitiv so und dann wurde ich auch noch reich beschenkt. Neben Süßigkeiten, Socken und anderen nützlichen Dingen gab es Artbooks zu Mass Effect Universe und Ori and the Will of the Wisps. Außerdem das Buch zum 25-jährigen Jubiläum von BioWare. Höhepunkt war aber das Geschenk, welches ich von meiner Schwester erhielt. Und zwar hat sie ein Kissen mit dem Xbox Mojo Logo bedrucken lassen und dazu ein paar Grußworte, dass sie den Podcast mag und ich diesen unbedingt weitermachen solle. Ganz vielen lieben Dank dafür und ich muss schon sagen, dass jetzt, wo es ein physisches Objekt mit dem Logo gibt, dieses ganze Podcast-Projekt sich noch echter anfühlt. Auf Twitter und Instagram habe ich das Foto des Kissens auch verewigt, falls ihr wissen wollt, wie es aussieht. Der Instagram-Account ist noch relativ neu und da muss ich auch noch etwas ausprobieren, was wir da überhaupt genau machen werden. Twitter ist aktuell ja die beste Möglichkeit, um mit uns zu kommunizieren. Da stellen wir auch immer wieder Fragen an die Community, die wir dann in den Podcast einbinden. Also folgt uns gerne mit @xboxmojo. Falls ihr mit uns diskutieren möchtet und bei Instagram sind wir auch, ja, müsst ihr auch nach Xbox Mojo suchen. Normalerweise erzähle ich dann an dieser Stelle, welche Spiele ich seit der letzten Folge so gespielt habe. Dieses Segment wird jetzt eher kurz, da ich über die Weihnachtstage so gut wie gar nicht gespielt hatte. Ich habe WRC9 auf der PS5 platiniert, diesmal ganz ohne Systemfehler seitens der Konsole. Und um einen Vergleich zu ziehen, habe ich das Spiel dann auch auf der Series X gespielt. Und ja, ich finde es ohne DualSense fast angenehmer zu spielen. Es hat irgendwie schon Vorteile, wenn die Schultertasten nicht auf einmal blockieren. Auch wenn der Effekt dieser Adaptive Trigger beim ersten Mal recht cool war. Ich hatte mir im Xbox Sale noch Immortals Fenyx Rising gekauft, da ich dachte, das könnte mein Weihnachtsspiel werden. Und so sehr ich die Welt und diese Breath of the Wild Anleihen mag, die kleineren Rätsel und den grundsätzlichen Spielablauf finde ich auch super, hat mich das Spiel aber dennoch noch nicht gepackt. Und so nach 2 Stunden habe ich mir dann gesagt, ja, ganz nett. Und hatte seitdem nicht mehr das Bedürfnis, weiter zu spielen. Vielleicht ändert sich das noch mit der Zeit und im nächsten Anlauf. So kam es dann, dass ich nicht wusste, was ich spielen soll und deswegen reaktivierte ich nach gut 10 Monaten oder so mein Netflix-Abo, um Cobra Kai nachzuholen, da die neue Staffel ab 1. Januar laufen wird. Die Serie hat mich total gepackt und mir gefallen. Ich bin Team Johnny und ich finde sie ganz großartig. Ich hätte am liebsten noch eine Staffel geguckt und noch eine Staffel und noch eine Staffel. Super, also wirklich, bin ich ganz großer Fan auf einmal. Und Problem war danach aber tatsächlich, dass mir das so gut gefallen hat, dass ich dann wieder in einem Serienloch gefangen war, weil auf einmal habe ich gedacht, was guckst du jetzt? Ist alles nicht so gut wie Cobra Kai. Und dann hatte ich am Ende keine Videospiele, keine Serie und deswegen sitze ich jetzt hier vor dem Mikro und nehme stattdessen einen Podcast auf. Da das Jahr fast vorbei ist, wäre das doch eine gute Gelegenheit, ein bisschen auf 2020 zurückzublicken. Denn gefühlt die einzig positiven Nachrichten des Jahres kamen aus dem Bereich der Videospiele. Das war auch das erste Jahr, was wir komplett in Podcast-Form begleitet haben. Die ersten Monate mit monatlichen Folgen und ab Mai dann regelmäßiger. Wenn ich mir die Statistiken so ansehe, dass die Folgen so im Januar, Februar vielleicht 30 Hörer erreichen konnten und dann die Folge beispielsweise zur Übernahme von Bethesda und Zenimax durch Microsoft so gut 10-mal so erfolgreich war, das war echt ein langer Weg, den wir jetzt hier gemeinsam gegangen sind. Und ich bin deswegen gespannt, was 2021 für uns so bringen wird, wie der Wachstum weitergeht. Denn umso größer wir werden, umso eher öffnen sich Möglichkeiten, um aktueller über die Dinge aus der Xbox-Welt zu berichten, Spiele vor Release zu testen, mal Events besuchen. Okay, Events wahrscheinlich nicht während der Pandemie, aber ihr versteht die Idee. Und irgendwann geht diese Pandemie ja eh vorbei. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen Hörern, bei jedem, der irgendwie ein Like gegeben hat, der uns auf Twitter folgt, der einfach nur den Podcast hört. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Und ich hoffe, dass ihr uns weiter unterstützen werdet. Empfiehlt uns euren Freunden, lasst, wie gesagt, ein Like in eurer Podcast-App da und macht so ein bisschen Werbung für uns und das hilft uns allen. Januar 2020 fing so irgendwie an mit Cyberpunk 2077, wurde verschoben, die erste von, glaube ich, 3 Verschiebungen. GTA 5 kam in den Game Pass und Vince Zampella, Gründer von Respawn Entertainment, bekam die Leitung von DICE Los Angeles. DICE LA soll unabhängig von DICE und Respawn bleiben und eigene Spiele entwickeln und einen neuen Namen bekommen. Und irgendwie, wenn ich das jetzt nicht übersehen habe, ist auch jetzt fast ein Jahr später noch nichts weiteres dazu bekannt gegeben worden. Ich glaube noch nicht mal der neue Name. Also da werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr mal weitere Lebenszeichen sehen. Auf der CES 2020 zeigte Sony das PS5-Logo und stellte damit auf Instagram Rekorde auf. Wenig überraschend sieht das Logo aus wie das der PS4, nur statt der 4 steht halt eine 5 an der Stelle. Verrückt, ich weiß. AMD zeigte dann auf der Messe auch in einem Video die Rückseite der Xbox Series X und nutzte dafür kein offizielles Bild, sondern ein Fake-Bild eines Fans. Und da waren dann eben dann auch 2 HDMI-Anschlüsse, optischer Ausgang und so weiter zu sehen. Kurze Zeit später tauchte dann aber ein echtes Foto, ein Leak der Rückseite auf. Und wie wir alle wissen, hat ja die Series X eben nur einen HDMI-Anschluss und keinen optischen Ausgang. MZV veröffentlichte im Januar ein Interview mit Matt Booty, welches sie im November 2019 geführt hatten. In dem Interview sagte dann Booty, dass in den nächsten 1-2 Jahren die Spiele der Xbox Game Studios Cross-Gen sein würden. Irgendwie ließen die Medien nur weg, dass das Interview eben vom November war und somit Bootys Zeitspanne bis maximal November 2021 bezüglich Cross-Gen geht. Und er sagte eben 1 oder 2 Jahre, also nicht mal in Stein gemeißelt, sondern eher so eine Schätzung, ein grober Zeitrahmen. Aber was gab das für einen Aufschrei? Untergang des Abendlandes auch bei diversen Medien und auf Social Media und überhaupt, denn anscheinend würde nur Sony auf echten Generationswechsel setzen. Und Sony betonte dann die kommenden Monate sehr oft, dass sie an Generationen glauben, eben halt nur bis zum September, als dann zahlreiche PS5-Spiele als Cross-Gen-Titel angekündigt wurden, weil es betriebswirtschaftlich eben Sinn macht und man nicht auf die über 100 Millionen PS4-Kunden verzichten könne. Dieser Wandel von Sony in der Kommunikation und so weiter regt mich noch immer auf, eben weil die Medien quasi Xbox das ganze Jahr 2020 ein bisschen schlecht gemacht haben, die Strategie kritisiert haben. Und ab September das eben nicht mehr machen, weil jetzt eben die PS5 das auch so macht. Und dann ist es auf einmal alles total logisch und gut. Jetzt fast ein Jahr später waren alle Titel des Weihnachtsgeschäftes der Xbox Cross-Gen. Mit Flight Sim ist aber schon für Sommer 2021 ein Spiel angekündigt, was offenbar nur für Series-Konsolen erscheinen soll. Halo Infinite dagegen wird im November 2021 auch noch für die Xbox One erscheinen. Und jetzt haben wir wieder November 2021, Halo Infinite. Die 1-2 Jahre Schätzung von Matt Booty war also gar nicht so falsch. Nur für Series X und S sind angekündigt. Flight Sim, Avowed, State of Decay 3, Fable, Everwild, Hellblade 2. Also das sind 6 Spiele der Xbox Game Studios. Während Sony ebenfalls 6 PS5-Exklusivtitel veröffentlicht hat oder angekündigt hat. Demon's Souls, Astro's Playroom, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, A Rift Apart, Returnal und God of War. Der Unterschied ist also, auch wenn man die Partnerschaften dazu nimmt, gar nicht mal so groß. Die einen wurden aber dafür kritisiert, dass sie angeblich nicht an Generationen glauben und nur auf Cross-Gen setzen und die anderen eben nicht. Ninja Theory kündigte mit Project Mara eine Psychoterror-Simulation an und zeigte im ersten Teaser fotorealistische Räume, auch dank Raytracing. Es soll so ein experimentelles Spiel werden und Wert auf Storytelling legen. Leider haben wir seitdem nichts mehr von diesem Spiel gehört. In Exile veröffentlichte dann noch im Januar Wasteland Remastered und das Spiel war so schlecht, dass ich es nicht lange spielen konnte. Klar, es handelte sich um Remaster eines Spiels von 1988, welches auf dem C64 und alles, glaube ich, erschienen ist und spielerisch kaum verändert wurde. Dann hätte ich mir aber eben noch mehr optische Kniffe erhofft und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen. Ich kann so in dem aktuellen Zustand das Spiel eigentlich keinem empfehlen, außer der hat voll die Nostalgie von 1988. Ansonsten sagte im Januar Sony noch die Teilnahme an der E3 ab, da man lieber eigene Events machen wolle, und Microsoft bekräftigte daraufhin die Teilnahme an der E3, aber schon 2 Monate später sollte Covid-19 alles ändern. Im März wurde so ziemlich jedes Event aufgrund der Pandemie abgesagt und die Entwickler gingen eigentlich bei allen Studios größtenteils ins Homeoffice. Eigentlich wurde im Laufe des Jahres alles abgesagt und ich bin wirklich gespannt, ob wir 2021 solche Messen erleben werden. Ich bezweifle es aktuell noch, trotz Impfungen. Im März verließ Rod Ferguson, Studioleiter vom Gears of War Studio, die Coalition Microsoft und wechselte zu Blizzard, um sich um Diablo 4 zu kümmern. Die Coalition ist eines der besten Xbox-Studios und wahrscheinlich unabhängig der Plattform eines der besten Unreal Engine-Studios. Wir konnten uns ja alle mit der Series X-Verbesserung von Gears 5 und den Hivebeisters DLCs erst vor kurzem noch davon überzeugen, wie gut sie da technisch sind. Ferguson war einer der Väter der Gears-Reihe und spielte vielleicht deswegen auch es manchmal etwas zu sicher. Vielleicht waren die Änderungen zu gering. Persönlich finde ich aber, dass er den Wechsel von Epic zu The Coalition für die Serie perfekt gemanagt hat. Das haben andere gut große Franchises nicht so gut hinbekommen. Grüße an Disney und Star Wars. Trotzdem besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass mit neuer Führung frischer Wind durchs Studio fegt und wir dann vielleicht das in Gear 6 bemerken werden. Denn Ferguson gelang auch nicht all seine Ziele. So wollte er Gears größer machen und andere Genres vorbringen. Das gelang mit Gears Tactics hervorragend. Das war ein Überraschungshit im Frühjahr für PC und dann letztendlich der einzige neue Series X-Launch-Titel direkt von den Xbox Game Studios. Der mobile Ableger Gears Pop dagegen floppte offensichtlich so sehr, dass das Spiel am 26. April 2021 eingestellt wird. Seit Frühjahr wissen wir auch, dass die Series X mit 12 Teraflops RDNA2, Variable Rate Shading und bis zu 120 Frames daherkommt. Ich hätte damals nicht gedacht, dass zum Launch wirklich so viele Spiele auch 120 Frames unterstützen werden. Ich hatte das immer so als Marketingspruch abgetan und nun spiele ich Gears 5 im Multiplayer mit 120 Frames oder WRC 9, Falconeer oder Dirt 5. Also irgendwie alles sehr cool. Quick Resume wurde seitdem auch immer brav gezeigt und genau diese Funktion, wo man eben mehrere Spiele pausieren und deren Spielstand quasi einfrieren kann, funktionierte im November zum Launch der Konsole nicht oft genug. Und da gab es und gibt es teilweise immer noch Probleme. Hoffentlich werden die schnell gelöst. Smart Delivery wurde damals auch vorgestellt und oft belächelt, dass Microsoft für so eine banale Funktion ein Marketingwort erfinden musste, was letztendlich Sony bestimmt auch so nutzen würde. Also eine eigene Technik, warum dafür dann eben einen neuen Begriff erfinden, wäre doch alles lächerlich. Doch seit November wissen wir, dass Smart Delivery eine Wohltat ist, da automatisch die Speicherstände synchronisiert werden und zu allen Konsolen kompatibel sind. Auch lädt man automatisch die passende Spielversion runter, während es bei PS5 Probleme mit Speicherständen gibt und es auch leicht passieren kann, dass man irgendwie die PS4-Fassung von Call of Duty runterlädt statt die PS5-Edition. Deswegen ist Smart Delivery in der Tat eine Erleichterung insgesamt. Die Abwärtskompatibilität war ebenso eine erfreuliche, aber auch erwartete Neuigkeit. Dass alte Spiele nun in 4K und oder 60 Frames, schneller Ladezeiten und mit Auto-HDR laufen, das war keine Werbung, sondern entspricht einfach der Realität. 4 Generationen von Xbox-Spielen auf einer Konsole spielen ist immer noch eines meiner Hauptgründe, wieso ich gerne im Xbox-Ökosystem investiert bin. Positiv fand ich auch, dass früh gesagt wurde, dass die Series X-Spiele nur auf der internen SSD laufen können wird. So können eben Entwickler die SSD voll ausnutzen. Und auch wenn die Speichererweiterung noch teuer ist, ist es halt irgendwie ganz coole Tech. Und sie ist so klein und und während des Betriebs einfach, ich nenne es mal, die Memory-Karte rausstöpseln und dann in eine andere Konsole rein, das ist schon cool. Und hat man eben eine Series S und X, einfach die Spiele mit zur anderen Konsole nehmen. Also das ist schon irgendwie lässig. Preis war jetzt vor Weihnachten immer so zwischen 220 und 230 Euro. Und so langsam bräuchte ich eine, also vielleicht schlage ich demnächst mal zu. Bleeding Edge wurde Ende März veröffentlicht und interessiert mittlerweile keinen mehr. Man muss aber auch sagen, dass die Begeisterung für das Spiel quasi in der Release-Woche schon recht gering war. Ja, Herzensprojekt von Ninja Theory und ich spielte es auch gerne ein, zwei Nachmittage und und verdiente mir meine 1000 Gamerscore. Aber das Spiel war unfertig, wenig Maps, wenig Kämpfer, kaum Modi. Und bis zum Sommer kamen einige Updates, aber schon dann war das Spiel eigentlich uninteressant. Es wäre definitiv besser gewesen, wenn man das Spiel als Launch-Titel für Series X gebracht hätte. Eben direkt mit allen Inhalten, aber irgendwie hat Microsoft eher einen Hang dazu, Spiele unfertig zu veröffentlichen und dann nach und nach zurecht zu patchen. Das war bei Sea of Thieves so, 2019 bei GS5, gerade erwähnt ich Bleeding Edge, aber auch Ori and the Will of the Wisps musste darunter leiden und wurde wegen den technischen Problemen sogar wertungstechnisch abgestraft von manchen Magazinen. Ich spielte es daher erst so 4-6 Wochen später durch. Und seit Series X Launch ist das Spiel in einem so tollen Zustand, dass jeder es spielen sollte. Es ist einfach eine Freude, dieses Spiel zu spielen. Es ist auch jetzt das bestbewerteste Spiel der Series X auf Metacritic. Allerdings haben auch nur 4 Tester oder 4 Magazine das jetzt nochmal neu getestet. State of Decay 2 war 2018 auch so ein Negativbeispiel, was unfertige Spiele angeht. In diesem März spendierten die Entwickler dem Spiel aber ein umfangreiches Juggernaut-Update. Die Grafik wurde stark verbessert, inklusive Beleuchtungssystem und natürlich neue Inhalte und Modi. Mittlerweile läuft das Spiel auf Series X auch in 4K 60 Frames und die Ladezeiten sind erfreulich kurz. Minecraft Dungeons war auch etwas unfertig, da dieses Spiel, obwohl es ein Multiplattform-Titel ist, ohne Crossplay veröffentlicht wurde. Bis Mitte November mussten wir auf diese Funktion warten. Ansonsten konnte mich das Spiel begeistern. Und dass nun ein weiterer Season Pass kommt, stimmt mich positiv, dass das Spiel seine Zielgruppe gefunden hat. Minecraft als Diablo-Klon funktioniert einfach richtig gut und daher gehört das Spiel für mich zu den Positivüberraschungen des Jahres. Ansonsten waren die großen Hits im Frühjahr sicher Final Fantasy VII Remake, welches hoffentlich ab April 2021 auch für die Xbox erscheinen wird. Das Remake zu Resident Evil 3 spielte sich kurzweilig und Nemesis war gar nicht mal so nervend, wie ich befürchtet hätte, sage ich mal so. Dass aber so viel gegenüber dem Original gekürzt wurde, wunderte mich dann doch nach wie vor und immer noch und überhaupt, denn die Spielzeit ist so sogar kürzer als die vom 2er Remake. Fehlte da irgendwie Entwicklungszeit oder Budget, war ja eh alles ein bisschen seltsam, dass das Spiel nur ein Jahr nach Resident Evil 2 erschienen ist. Mit Streets of Rage 4 wurde nach 26 Jahren Segas beliebte Brawler-Serie fortgesetzt, und zwar von den Machern von Wonderboy's Dragon's Trap. Kam auch direkt in den Game Pass und ich spielte das Spiel mit Freude durch, obwohl ich so gar keine Nostalgie für diese Serie habe. Ich war ein Nintendo-Kind und kein Sega-Kind und trotzdem hatte ich hier meinen Spaß. Im September wurde dann bestätigt, dass sich das Spiel über 1,5 Millionen Mal verkauft hat und das freut mich dann sehr, weil das einfach dann die Möglichkeit für weitere solche Remakes oder Fortsetzungen längst vergessener Spielereien vielleicht ermöglicht. Das größte Spiel des Frühjahrs war aber Animal Crossing New Horizons, gleichzeitig mein einziger Grund in diesem Jahr auch mal länger Switch zu spielen. Es war einfach das perfekte Lockdown-Spiel und daher im März und April mein meistgespieltes Spiel und das restliche Jahr schaltete ich die Switch nur noch für Paper Mario und Mario All-Stars 3D ein. In den USA startete im April Phantasy Star Online 2 als Free-to-Play-Online-Rollenspiel. Wir konnten es aber auch spielen, da es reichte, die Länderkennung, also die Konsole einfach auf den USA zum Beispiel Länderkennung umzustellen. Im September oder Oktober, ich weiß gar nicht mehr so genau, kam das Spiel dann aber auch offiziell nach Europa. Mit Phantasy Star Online verbinde ich viele Erinnerungen. Ich habe Phantasy Star Online halt für GameCube und Xbox gespielt. Das schwächere Phantasy Star Universe wurde in Europa dann sogar als damalige Next-Gen nur für Xbox 360 veröffentlicht, nicht aber für PS3. Es gab jedoch eine PS2-Fassung. Das Spiel habe ich sogar noch hier irgendwo im Schrank stehen. Wollte ich jetzt auf meinem Xbox Live-Record auch mal wieder durchspielen. Letztendlich, also den Singleplayer-Teil, den kann man ja noch spielen. Phantasy Star Online 2 konnte mich aber optisch nicht abholen. Man merkt im Spiel eben an, dass es ursprünglich aus dem Jahr 2012 ist. Aber allein die Tatsache, dass das Spiel 2020 erstmals im Westen veröffentlicht wurde, ist für viele Fans der Reihe definitiv ein Höhepunkt des Jahres und deswegen hier erwähnenswert. Und ich warte jetzt gespannt auf Phantasy Star Online 2 New Genesis, welches 2021 exklusiv für Xbox One und Windows PC erscheinen wird, also zeitexklusiv wahrscheinlich. bei all den Neuerungen, die da enthalten sind, hätten sie es auch einfach Phantasy Star Online 3 nennen können, vielleicht sollen. Denn allein die deutlich aufgebohrte Optik sorgt dafür, dass ich das Spiel im nächsten Jahr gerne ausprobieren werde. Sommer war dann die Zeit, auf der wir alle die Infos zu den neuen Konsolen irgendwie erwartet haben. Und statt E3 machte IGN, Jeff Keighley und wie sie alle hießen, wochenlang Ankündigungen. Das war das, was früher innerhalb einer Woche uns präsentiert wurde, wurde nun von Mai bis August gestreckt. Und es war irgendwie furchtbar. Ja, jeder Mini-Trailer wurde gehypt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und die meisten Ankündigungen waren einfach schwach oder einfach klein. Als die ganzen digitalen Events ursprünglich bestätigt wurden, dann dachte ich noch, okay, das war es für die E3. Und als ich diesen Sommer erlebt habe, dachte ich mir, bitte E3, komm zurück. Also ich hoffe, dass sie da echt für 2021 eine bessere Idee haben als diese Summer of Games und andere Geschichten. Und das war einfach ein bisschen ermüdend letztendlich. Microsoft startete im Mai den Sommer, den eigenen Info-Sommer, sage ich jetzt mal, mit der Inside Xbox-Ausgabe, die groß mit Next-Gen-Gameplay beworben wurde. Leider war aber dann eben kaum Gameplay drin. Und von Next-Gen bekamen wir eigentlich gar nichts zu sehen, denn das waren alles Cross-Gen-Titel und auch jetzt nicht unbedingt Showcase-Titel. Ja, dafür sahen wir eben Aaron Greenberg mit schlechter Webcam und einem Xbox-Kühlschrank. Hurra! Hurra! Dirt 5 wurde vorgestellt, sah aber eben weder damals noch heute wirklich nach Next-Gen aus. Assassin's Creed Valhalla wurde so in Cinematics vorgestellt. Da sah das fertige Spiel, zumindest die Landschaften und alles, nach Next-Gen aus. Spielt sich auch mit 60 Frames, das war ganz cool. Aber die Sendung mangelte irgendwie große Titel. Es waren alles so kleinere, die ein Line-Up abrunden, ist aber nicht tragen können. Als Appetizer für eine größere Show wäre das top gewesen, denn Spiele wie Call of the Sea, Medium oder Ascent wären als Ergänzung super. Dummerweise war es aber jetzt erstmal das Hauptevent und erst im Juli sollte Xbox echter Showcase kommen. Also musste man da 2 Monate quasi warten. Und was blühte uns da? Ein Halo Infinite, was spielerisch top aussah, optisch aber die Series X nicht ausreizte. Immerhin waren wir live dabei, wie die Crack-Memes geboren wurden. Und 2 Wochen nach der Veranstaltung wurde Halo dann auf 2021 verschoben und der Free-to-Play-Multiplayer angekündigt. Mittlerweile heißt es offiziell Herbst 2021, inoffiziell ist aber November 2021 gemeint, passend zum 20. Geburtstag der Reihe. Die neuen Screenshots und Updates seitens der Entwickler haben meine Hoffnung auch wiederhergestellt. Ja, im Juli war ich nach dieser Präsentation ernüchternd, zumal es irgendwie der einzige Joker war neben Game Pass, den Xbox in diesem Jahr hatte. Alle anderen Ankündigungen waren CGI-Trailer wie State of Decay 3, Fable oder Evolved. Fable als Rauschmeistertitel fand ich auch nicht so gut geeignet, denn der Teaser war so kurz, er war zu kurz, das hätte man irgendwie mittendrin mal bringen können, aber nicht am Ende. Und im Prinzip am Ende der Perfect Dark Trailer aus den Game Awards wäre irgendwie perfekt gewesen. Letztendlich bekamen wir den dann ja im Dezember. Insgesamt war das Xbox Showcase für Leute, die schon im Xbox Ökosystem drin sind, eine gute Sache. Game Pass bleibt ein toller Deal. Auch der Ausblick auf 2022 und später war gut gelungen. Es mangelte eben an kurzfristigen Highlights für 2020 und 2021. Und jemand, der nicht vorhatte, eine Xbox zu kaufen, würde nach dem Event wahrscheinlich immer noch keine kaufen. Das machte Sony in der Tat mit ihrem Reveal besser. Da stimmten die gezeigten Spiele, die auch eher nach Spiel wirkten, selbst wenn es CGI-Trailer waren oder Cinematics-Trailer. Selbst ein Horizon Forbidden West, das keine Spielszenen zeigte, wirkte vielmehr wie ein echtes Spiel. Immerhin konnte dann Xbox im Sommer mit der Game Preview zu Grounded einige Erfolge sammeln. Gerade auf Steam bekam das Spiel enormen Support, große, viele Spielerzahlen Und deswegen bin ich sehr auf die fertige Fassung im, ja, fürs nächste Jahr gespannt. Das kann so ein richtiger Sleeper-Hit werden. Und gut, Sony trumpfte dann im September mit dem Showcase auf. Final Fantasy 16, Konsolen exklusiv, erstmal PS5, wahrscheinlich später für Xbox. Ich denke, das wird so ähnlich laufen wie beim 7er Remake, sprich ein Jahr exklusiv. Man muss ja schon sagen, zum Glück nur ein Jahr exklusiv, denn Sony sicherte sich auch Square Enix Project F ja für ganze 2 Jahre exklusiv. Ja, mit Demon's Souls, Astro's Playroom, Spider-Man Miles Morales und Sackboy hatte man auch gute Launch-Spiele, auch wenn die Hälfte davon ebenfalls für PS4 erscheinen. Sonys Sinneswandel bezüglich Cross-Gen habe ich am Anfang der Folge bereits thematisiert. Verwundert hat mich aber die positive Resonanz auf das Logo-Reveal vom neuen God of War, was angeblich 2021 kommen soll. Aber wer glaubt wirklich, dass das Spiel 2021 erscheint? Ich eigentlich nicht. Interessant ist eben auch, dass Xbox CGI-Trailer kritisiert wurden, aber ein Logo von God of War wird gefeiert. Klar, dann sagt man jetzt wieder irgendeiner, ja, aber das 2018er God of War war mega, also wird es auch der Nachfolger. Und auch wenn ich denke, dass dies wahrscheinlich zutreffen wird, sollte man spätestens seit dem Cyberpunk-Debakel etwas vorsichtiger sein. Cyberpunk werde ich aber ansonsten in diesem Rückblick nicht weiter erwähnen. Die Folge, die ich dem ganzen Veröffentlichungsskandal widmete, die ist noch zu frisch. Hört euch die einfach nochmal an, wenn ihr wissen wollt, was da los war. CD Projekt Red hat jedenfalls in diesem Jahr bei mir viel verspielt, haben aber ab jetzt die Möglichkeit, das Vertrauen zurückzugewinnen. Ab Februar soll die Xbox One-Fassung des Spiels ja besser laufen. Und ja, ich steige dann irgendwann mit der Series X-Fassung ein. Ich hoffe einfach nur, dass wir als Fans und Presse künftig etwas kritischer sind, wenn Entwicklerstudio Konsolenfassungen nicht zeigt oder gar Review-Codes zurückhält, also dass dann da vielleicht doch irgendwas Negatives im Busch ist. Aber zurück zu Sony, die ja auch beim Preis alles richtig machten und mit der 399€ Digital PS5 die Xbox Series S irgendwie unter Druck setzten. Wobei man auch sagen muss, dass die digitale Edition aktuell quasi nur auf Papier erhältlich ist, denn eigentlich konnte man nur die 499€ Fassung wirklich auch mal kaufen. Völlig versagt hatte dann aber Sony eben beim Vorbestellerstart, irgendwie 2 Stunden nach dem Showcase ging die Vorbestellung los. Wer also nach 0 Uhr noch wach war, konnte sich eine PS5 sichern. Wer es am nächsten Morgen probierte, hatte schon Pech, ist halt doof. Wenn einer der Sony-Marketing-Chefs im Sommer noch verkündete, wir werden keinen mit dem Vorbestellerstart überraschen und am Ende genau das passiert. Bei Microsoft ging es etwas gesitteter zu, da gab es einen festen Termin inklusive Uhrzeit und ich konnte so selber alle Konsolen vorbestellen, an denen ich Interesse hatte. Da Sony von den Spielen einen besseren Job machte, sorgte ich mich dann auch so nach diesen ganzen Events so langsam wieder etwas mehr über Xbox, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass gerade im Frühjahr 2020 Xbox einen sehr, sehr guten Job auch im Marketing gemacht hat, dann halt bei den Showcases so ein bisschen schwächelte, der Spieleoutput auch noch nicht so enorm ist und dann war ich schon dann, wann findet denn Xbox ihren Mojo eigentlich wirklich wieder? Und dann kündigte irgendwie Microsoft aus dem Nichts an einem gewöhnlichen Montag die Übernahme von ZeniMax Media an. Ab Anfang 2021 gehören also AlphaDog Games, Arcane Studios, Bethesda Game Studios, id Software, Machine Games, Roundhouse Studios, Tango Gameworks und ZeniMax Online Studios zu Xbox. Microsoft hätte auf einmal 23 eigene Studios. Vor 2 Jahren waren es noch so 6, 7. Und diese Studios haben mehrere Teams, also werden über 35 Teams an neuen Spielen arbeiten. Ja, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Quake, Wolfenstein, alle sind künftige Xbox-Marken. Ob die Spiele dann auch exklusiv für Xbox und PC veröffentlicht werden oder weitere noch für PlayStation, das erfahren wir dann wahrscheinlich, wenn die Übernahme in der ersten Jahreshälfte 2021 auch offiziell abgeschlossen ist. Aber alleine, dass diese Spiele alle Day One im Game Pass landen werden, wird ein großer Pluspunkt für die Xbox. Persönlich würde ich alle künftigen Spiele mit Ausnahme der MMO-Titel exklusiv für PC und Xbox bringen und dann mal sehen, wie Microsoft sich diesbezüglich entscheiden wird. Man darf auch nicht vergessen, dass Game Pass so weiter ausgebaut wird und seit Mitte September ist dann auch der Streaming-Service, ehemals xCloud, auf Android-Handys verfügbar. Ich selber habe die noch nicht testen können, da ich nur iOS habe. Das soll ja dann per Browser im Frühjahr 2021 gehen. Und bis Elder Scrolls 6 beispielsweise erscheint, kann man Game Pass wohl an jedem TV spielen. Die Eintrittshürde ist also sehr gering. Und selbst wenn einer nur eine PS5 besitzt und keine weiteren Konsole möchte, könnte er relativ leicht die Bethesda-Spiele dann spielen, eben über Game Pass am TV, am Handy, wie auch immer. Im August wurde eine weitere Enttäuschung des Jahres veröffentlicht mit Marvel Avengers von Crystal Dynamics. Ich weiß bis heute nicht, wer auf die Idee kam, ein Service-Multiplayer-Spiel aus den Avengers zu machen und ausgerechnet Crystal Dynamics, bekannt irgendwie für den Tomb Raider-Spielen, damit zu beauftragen. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die Kampagne des Spiels das einzig richtig gut an diesem ist. Sobald der Multiplayer in den Fokus gerückt wird, bleibt es bestenfalls ja, ein Durchschnitt. Das Spiel hat jetzt kaum noch Spieler, weswegen ich auch nicht erwarte, dass mit der Next-Gen-Fassung, die Anfang 2021 kommen wird, irgendwie nochmal großes Interesse geweckt wird. Für Microsoft liefen August, September deutlich besser. Ja, Mitte August wurde der Flight Simulator veröffentlicht und konnte Traumwertungen einheimsen. Optisch der Wahnsinn, ist aber auch die ganze grundsätzliche Technik beeindruckend. Da ist auch auf NoClips eine Doku dazu. Also die würde ich mir mal anschauen. Die ist echt klasse. Ja, für die Darstellung der Erdoberfläche greift das Spiel auf Texturen und Daten von Bing Maps zurück. Und die dreidimensionale Umgebung wird dann dank Microsofts Cloud-Plattform Azure generiert. Metacritic liegt bei 91 nach 66 Reviews und so viele 90er-Titel haben die Xbox Game Studios fernab von Forza Horizon oder Ori in den letzten 10 Jahren auch nicht veröffentlicht. Ab Sommer 2021 landet das Spiel dann auch auf Xbox Series X und S. Tell Me Why wurde im Episodenformat veröffentlicht und zwar am 27. August, 3. September und 10. September. Habe mich auf jede Veröffentlichung gefreut und direkt am Erscheinungstag dann auch durchgespielt, aber länger als so um die 2 Stunden ungefähr sind die meisten Episoden ja auch nicht. Etwas schade, dass wegen Covid die Sprachaufnahmen sich verzögerten und somit erst seit dem 30. Oktober auch eine deutsche Sprachausgabe vorliegt. Und die habe ich deswegen auch nicht getestet, da ich das Spiel schon lange vor dem 30. Oktober durchgespielt hatte. Es ist auch in der Tat das erste Dontnod-Spiel, welches ich komplett durchgespielt habe. Die Life is Strangers habe ich damals abgebrochen, Remember Me nur angespielt und Vampire gar nicht gespielt. Aber irgendwas gefiel mir eben an Tell Me Why. Der Grafikstil sagte mir zu Alaska als Setting, fand ich toll. Und irgendwie auch die Geschichte. Also diese beiden Zwillinge spielen und dann konnte man ab und zu getrennte Erinnerungen sehen und dann entscheiden, welche die richtige war. Überhaupt die ganzen Entscheidungen in den Dialogen. Sammelobjekte waren auch fair verteilt und ja, letztendlich geht es darum, wie sich die Zwillinge Allison und Tyler in ihrem Elternhaus mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und welche Rolle ihre Mutter dabei gespielt hat. Noch mehr freute ich mich aber über Battletoads, welches auf einmal sehr spontan am 20. August veröffentlicht wurde. Erst gab es ewig keine News zum Spiel, dann wurde es auch auf den Sommer-Events totgeschwiegen und auf einmal einfach so veröffentlicht. Hab's mit Freude durchgespielt und war echt begeistert von Optik und Gameplay. Dieser Artstil ist genau mein Ding und in die Zwischensequenzen fand ich auch super. Die wirkten alle so wie 90er-Cartoon. Metacritic 72 ist sogar besser, als ich lange erwartet hätte. Und nach den ersten Levels dachte ich auch noch, wieso das Spiel nicht besser bewertet wurde. Antwort bekam ich dann so in der zweiten Hälfte oder letztes Drittel. Wenn sich Shoot-em-up-Levels wiederholen oder es eventuell zu viele Sprungeinlagen gibt und kaum noch Brawler-Abschnitte, da stimmt irgendwie die Mischung nicht mehr so richtig. Außerdem ist es schon eine Schande, dass das Spiel keinen Online-Koop besitzt. War wohl kein Geld für da oder so, keine Ahnung. Wäre aber ein perfekter Titel dafür gewesen. So bleibt nur die Hoffnung, dass das Spiel dank Game Pass genug Anklang gefunden hat, dass Microsoft irgendwann einen zweiten Teil in Auftrag gibt und dann etwas mehr Geld zur Verfügung stellt, damit auch Online-Koop vielleicht möglich wird und eben auch eine größere Abwechslung, mehr Levels und so weiter. Game Pass scheint hier einfach der Weg zu sein, auch kleinere Projekte oder Remakes zu veröffentlichen, ohne dass diese jetzt sich irgendwie millionenfach verkaufen müssen, um rentabel zu sein. Und apropos Game Pass, das wuchs ja eh in diesem Jahr enorm. Über 15 Millionen Abonnenten sind es derzeit. Im April waren es noch 10 Millionen. Also das ist eben Microsofts Zukunft. Da August, September nicht voll genug waren, veröffentlichte InXile noch Wasteland 3. Ein Spiel, was durch die Übernahme von InXile durch Microsoft enorm profitierte. Denn obwohl Microsoft nicht als Publisher das Spiel veröffentlicht hat, stecken sie Geld in das Spiel und sorgen dafür, dass das eben in den letzten anderthalb Jahren große Schritte nach vorne gemacht hat, nochmal richtig poliert wurde, optisch einen riesigen Sprung gemacht hat. Natürlich wurde es trotzdem mit Bugs veröffentlicht, aber die sind mittlerweile, glaube ich, auch halbwegs gefixt. Und die PC-Fassung erreichte Metacritic 85, die Xbox One 84, PS4-Fassung 79. Die PS4-Fassung gab es noch wegen Altverträgen von vor der Übernahme, die von Microsoft respektiert werden. Deswegen erscheint auch Psychonauts 2 nächstes Jahr als Multiplattform-Titel. Das Spiel, also jetzt Wasteland, hat tolle Stärken wie irgendwie lebendige Spielwelt, völlig verrückte Charaktere, packende, rundenbasierte Kämpfe, die auch durchaus knifflig sind und Entscheidungen, die auch wirklich die Geschichte und die Welt beeinflussen. Und es ist irgendwie schade, dass ich irgendwann eine Pause einlegte und dann auf eine Series X optimierte Fassung hoffte und die dann nie bekam. Aber die Ladezeiten sollten jetzt auf der Series X dank SSD trotzdem deutlich besser sein. Ich weiß, Draufsicht à la Diablo und rundenbasierte Kämpfe sind nicht für jedermann, aber hier hat In Exile so viel Inhalt reingepackt, dass man das beim ersten Durchspielen alles nicht sehen kann. Und wenn man andere Entscheidungen trifft, sich ja alles ändert. In Exile zeigt deutlich, was man künftig von ihnen erwarten kann. Wenn ein Spiel komplett von Microsoft finanziert wird, wird das sicherlich ein klasse Studio. Wasteland 3 ist irgendwie der Auftakt der starken Rollenspiele, die künftig von den Xbox Game Studios gemacht werden. Denn ab 2022 erscheint ja dann irgendwie jährlich Avowed, Fable, The Outer Worlds 2, Fallout 5, The Elder Scrolls 6 und so weiter und so fort. Und Starfield auch. Und da gibt es ja genug Gerüchte, dass es vielleicht sogar schon 2021 der Fall sein könnte. Also man kann sich jetzt schon darauf einstellen, dass fast jedes Jahr mindestens ein großes westliches Rollenspiel von den Xbox Game Studios kommt, was unheimlich klasse wäre. Trotzdem sage ich, dass Microsoft diesen ganzen Veröffentlichungsplan August, September irgendwie etwas hätte optimieren können. Denn warum Wasteland 3, Tell Me Why, Battletoads innerhalb von 2 Wochen erscheint und dann bis zum Series X Launch einfach Ebbe herrscht, ist ein bisschen unverständlich. So blieb dann natürlich im September nur die Newsmeldung, dass der ZeniMax-Übernahme, größtes Megaton ever, habe ich eben schon berichtet. Dann hatten wir die Leaks des Designs der Series S, wo das Xbox Social Media Team irgendwie perfekt reagierte mit witzigen Memes und alles. Das Design der Series S fand ich anfangs nicht so gut. Mittlerweile gefällt es mir, spätestens seitdem ich die ganzen Größenvergleiche gesehen habe. Und Microsoft war dann wieder am Ruder und gab die Konsolen auch sehr früh an Presse und Content Creator raus. EA Play wurde noch in den Game Pass Ultimate integriert und letztendlich war dann im November der Launch der Konsole, wo natürlich die großen Exklusivtitel fehlten, aber es durchaus genug Spiele dank Game Pass und eben Kompatibilität zur One 360 und originalen Xbox gibt. Es war ein Launch, den wir alle gerne anders verbracht hätten, eben mit Events und alles. Ein XO20 wäre auch ein tolles Event gewesen. Frühere Hands-on-Berichte auf Messen und so weiter und so fort. Es nervte letztendlich, dass man bis September, Oktober quasi warten musste, bis man wirklich die ganzen Infos hatte. Aber Glückwunsch an alle, die für Xbox arbeiten, dass man in diesen schweren Pandemiezeiten den Launch zweier Konsolen hinbekommen hat und gut hinbekommen hat. Und das sogar weltweit ziemlich gleichzeitig. Dieses Jahr war im Prinzip geprägt von Gerüchtefetzen bezüglich Next-Gen. Und deswegen bin ich froh, dass wir ab 2021 uns dann jetzt weniger um irgendwelche Hardware-Gerüchte kümmern, sondern uns dann endlich wieder um Spiele geht. Vorlagen wird es genug geben, sage ich jetzt mal. Wie zuletzt auch die Game Awards zeigen, mit der Perfect Dark-Ankündigung. Ich meine, einige 2020er-Spiele habe ich jetzt hier in dieser Folge auch schon erwähnt. Ich habe aber auch nach euren Spielen des Jahres gefragt. Und da lese ich jetzt ein bisschen vor oder fasse zusammen. Für @StephanSR39 waren es The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, möglicherweise Demon's Souls, welches er aber noch nicht durchgespielt hat. Und die Enttäuschung des Jahres für ihn ist Cyberpunk 2077 aufgrund der Art und Weise, wie das Spiel veröffentlicht wurde. @Pschirki hat direkt mir eine ganze GOTY-Liste geschickt und darauf stehen als positiv GOTY Cyberpunk 2077, Summertime, Saga, alle Yakuza Games, MS Flight Simulator und natürlich Game Pass und meine Xbox Series X. Nicht so schön fand er Watch Dogs Legion und NFS Heat. Wobei NFS Heat und die Yakuza Games, außer Yakuza Like a Dragon, ja auch alle vorher erschienen sind. Wobei für Xbox ja nicht. Nee, für Xbox waren das alles 2020er Spiele. Passt also. Für Ed Mark Gecko waren Ghost of Tsushima und Immortals Fenyx Rising die Positivspiele 2020, da es endlich mal wieder gute Open-World-Spiele waren. Negativbeispiele waren für ihn Cyberpunk 2077, wo er auf den Series X Patch wartet, sowie die Switch, da diese für ihn bis auf Animal Crossing und Hades sehr wenig im Angebot hatte. AdMac187 hat dieses Jahr kaum gezockt und nur Control Anfang des Jahres und Cyberpunk 2077 konnten ihn wirklich reizen. Für ihn das schwächste Gaming-Jahr seit langem, da zu viele Microtransaction-Games ohne Tiefe wie etwa Avengers dabei waren. Die Goaties von Ed Snowman Official waren Jedi Fallen Order, Doom Eternal und zum Schluss hin auch Immortals Fenyx Rising. Außerdem entdeckte er Forza Horizon 4 für sich und spielte viel Red Dead Redemption 2. Ed Zeuserik zockte 2020 überhaupt nicht viel, eher gegen Ende des Jahres. Cyberpunk 2077 und Assassin's Creed Valhalla sind für ihn Positivbeispiele. Davor spielte er viel Call of Duty Warzone und nochmal die Kampagne von Red Dead Redemption 2. Mein Respekt dafür, weil da ist die mir echt zu lange für, um die nochmal zu spielen. Und etwas Watch Dogs Legion und viel, viel Animal Crossing New Horizons mit über 100 Stunden. Ed Lotusan schrieb, meine Top-Spiele waren Ori, Ghost of Tsushima, Valhalla, Doom Eternal und Immortals Fenyx. Letzteres für mich auch eines der größten Überraschungen. Enttäuschung waren Avengers und größter Flop, das Desaster um Cyberpunk. Nicht das Spiel Cyberpunk, nur die Kommunikation und das Ganze drumherum. Mit dem Spiel habe ich soweit keine Probleme. Persönlich habe ich jetzt kein Leser mehr, sondern ich, hallo Thomas, hier. Dank Pandemie und Podcast so viel gespielt wie lange nicht mehr. Welche Spiele ich alles durchgespielt habe, werde ich euch in der ersten Folge 2021 sagen, denn das sind tatsächlich so viele, dass ich daraus eine ganz eigene Folge mache. Ich fand das Videospieljahr 2020 aber extrem gut, besonders wenn ich es mit 2019 vergleiche. Es gab große AAA-Spiele wie Final Fantasy VII, The Last of Us oder Ghost of Tsushima. Es gab Indie-Überraschungen wie Streets of Rage 4, Fall Guys, Among Us oder Hades. Gelungene Remakes wie Resident Evil 3, tolle Fortsetzungen wie Doom Eternal, Crash Bandicoot 4 oder Ori and the Will of the Wisps. EA schaffte mit Star Wars Squadron sogar ein gutes Star Wars Spiel. Würde ich eine Top 5 meiner Spiele machen, sähe sie wahrscheinlich so aus. Platz 1 The Last of Us Part 2 für PS4. Platz 2 Final Fantasy VII Remake PS4. Platz 3 Ori and the Will of the Wisps Xbox One und Series X. Platz 4 Ghost of Tsushima. Und Platz 5 Astros Playroom für PS5. Und andererseits hat mir irgendwie Spider-Man Miles Morales so gut gefallen, dass ich das dann vielleicht doch lieber in die Top 5 packen würde. Was aber rausschmeißen, das müsste ich mir dann echt überlegen, ob ich dann Ghost oder Astro rausschmeiße für Spider-Man. Ihr seht vielleicht eben schon an meiner Top 5, wenn ich eine Kritik habe, dann genau diese, dass ich in einem Xbox-Podcast vermehrt PlayStation spiele, in meinen Top 5 aufliste. Zumal die restlichen Top 10 wahrscheinlich auch irgendwie aus Doom Eternal, Animal Crossing, Valhalla und eben wahrscheinlich Platz 10 Flight Sim oder so bestehen würde. Also relativ wenige Xbox-Spiele. Und ich denke trotzdem, dass Xbox ein gutes Jahr hatte mit Ori, Wasteland 3, Flight Sim, Tell Me Why, Minecraft Dungeons, Battletoads. Und hätte ich Wasteland 3 länger gespielt, wäre es vielleicht auch in die Top 10 gekommen. Ich hoffe einfach, dass ich in Zukunft wie selbstverständlich mehr Xbox-Spiele in so eine Top 5 packen kann und nicht einfach nur, wenn ich irgendwie sage, ja gut, wir sind Xbox-Podcast, deswegen schließen wir alle PlayStation-Spiele raus und deswegen ist die Top 5 so und so, sondern dass das einfach, ich hoffe, dass die Qualität der Xbox-Game-Studios sich so steigert, dass es einfach normal ist, dass in den Top 5 einige Spiele exklusive Xbox-Spiele zu finden sein werden. Ich bin aber insgesamt positiv gestimmt, was die Xbox-Zukunft anbelangt. Was wir aber für 2021 erwarten können, bespreche ich dann wahrscheinlich in der zweiten Folge des Jahres. Ihr könnt mir also per Twitter @XboxMojo einfach die Spiele nennen, auf die ihr euch 2021 am meisten freut oder was ihr euch allgemein für das nächste Jahr von Xbox wünscht. In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich für euren Support in 2020. Kommt gut ins neue Jahr und dann rocken wir 2021 gemeinsam. Bis dahin, euer Thomas.